liebe Zuhörer unseres Radios, es geht jetzt um Fragen der Erziehung und wie der jetzige Papst als Lehrer gewirkt hat auf seine Schüler. Das ist Teil eines Interviews, das in Form eines Buches vor einigen Jahren schon herausgekommen ist. Es gibt sehr interessante Einblicke in das Wesen und in die Art unseres Papstes. Man kann vieles von seinem Pontifikat besser verstehen, wenn man dieses Buch gelesen hat. Nach der Erinnerung seiner Schüler, die Milia wieder lebendig werden ließ, das ist offensichtlich ein bekannter zeitgenössischer Schriftsteller in Argentinien, der Heimat des Papstes, hatte der neue Professor kein kriegerisches Aussehen, gemeint ist Bergoglio. Aber irgendetwas in ihm wies auf einen starken Charakter hin. Er war fröhlich mit einem jugendlichen Gesicht. Er hatte dieses typische Bleichgesicht, aber der Schein trug. Innerlich war er ein methodisch und zielstrebig vorgehender Mann. Das Kommando Christi in dieser Gesellschaft Jesu. Jemand, der sich vorgenommen hatte, uns zu guten Menschen zu formen. Milia erzählt, dass er auch nach der Schulzeit und nach Bergoglios Weggang zu anderen Einsatzorten immer wieder über das Amt hinaus, das er gerade inne hatte, in ihm den Freund, den Lehrer, den Priester, also jenen Mann fand, der sich seiner Pflicht und seines Auftrags, nämlich Zeuge seines Glaubens zu sein, bewusst war. Und das immer mit einem tiefen Sinn für Humor. Die Gefühle beruhten auf Gegenseitigkeit. Ich mochte sie sehr, so schreibt Bergoglio im Vorwort zum Buch Milias, in Erinnerung an jene Schüler. Sie waren und sind mir nicht gleichgültig. Ich habe sie nicht vergessen. Ich möchte Ihnen danken für all das Gute, das Sie mir getan haben. Und zwar auf besondere Weise, indem Sie mich lehrten, mehr Bruder als Vater für Sie zu sein. Nach den Erinnerungen und Anekdoten aus seiner Zeit als Lehrer stiegen wir in unserem neuen Gespräch voll in das Thema ein, das wir uns für dieses Mal vorgenommen hatten, die Erziehung. Wir sprachen über die Meinung der Experten, die argentinische Schule sei rückständig. Aber gleichzeitig gab es auch die Meinung der Fachleute, dass die Gesellschaft einen Prozess des Wandels und der Unsicherheit durchmache und diese Institution brauche, die als eine der glaubhaftesten gelte und ihr ein fester Bezugsort bleiben sollte. Sie sei einer der wenigen Orte, wo man versuche, das Prinzip der Autorität aufrechtzuerhalten. Konkret begannen wir mit folgenden Fragen. Wie kann die Schule es schaffen, das schwierige Gleichgewicht herzustellen zwischen der Verankerung in der Vergangenheit als einem notwendigen Bezugspunkt und der Notwendigkeit, für eine veränderte Welt und mit Blick auf die Zukunft zu erziehen? Der Papst gab zur Antwort, lassen Sie mich von Schülern sprechen und dies auf die Schule ausweiten. Ich pflege zu sagen, dass man für die Erziehung zwei Dinge im Blick haben muss, den Rahmen der Sicherheit und eine Risikozone. Man kann nicht nur erziehen im Hinblick auf Sicherheit, aber auch nicht nur auf Grundlage des Risikos. Beides muss in einer guten Proportion zueinander stehen. Ich sage nicht Gleichgewicht, sondern Proportion. Erziehung setzt immer ein Ungleichgewicht voraus. Man beginnt erst zu gehen, wenn man merkt, dass einem etwas fehlt. Denn wenn einem nichts fehlt, setzt man sich nicht in Bewegung. Das ist jetzt ein bisschen so theoretisch, Sie merken schon, deshalb hat der Interviewer gut nachgefragt, ja, was ist denn das gesunde Ungleichgewicht in der Erziehung? Man muss mit einem Fuß in den Bereich der Sicherheit gehen, das heißt, in dem, was man schon erreicht hat, was der Schüler sich schon zu eigen gemacht hat, in dem, worin er sich sicher und geborgen fühlt. Und mit dem anderen Fuß muss man die Risikobereiche ausprobieren, die in einer Proportion zu den Sicherheitsrahmen, zur Wesensart der Person, dem sozialen Umfeld stehen müssen. Dann wird auch diese Risikozone sich langsam in einen sicheren Bereich umwandeln. Und so kommt man nach und nach in der Erziehung voran. Aber ohne Risiko gibt es kein Vorwärtskommen und mit dem puren Risiko auch nicht. Hat das etwas zu tun mit dem, was Sie Kultur des Scheiterns nennen? Zum Teil ja. Denn wer Schiffbruch erleidet, sieht sich gezwungen, kreativ mit dieser Herausforderung umzugehen. Entweder er wartet darauf, dass man ihn rettet, oder er selbst beginnt mit der eigenen Rettung. Auf der Insel, auf der er gestrandet ist, muss er damit beginnen, sich eine Hütte zu bauen, für die er die Planken des untergegangenen Schiffes benutzen kann und auch vor Ort neue Elemente suchen muss. Die Herausforderung besteht darin, das Vergangene anzunehmen, auch wenn es nichts mehr taugt, und neue Werkzeuge benutzen, die die Gegenwart im Blick auf die Zukunft bietet. Dann wird er gebeten, eine konkrete Erfahrung dazu zu benennen. Also Sie merken immer wieder, der Interviewer will es dann konkret haben, was ja zu unserem Nutzen auch ist. Ja, ich weiß von einigen Schulen in Hamburg, wo man damit begann, mittels der freien Spontanität zu erziehen, ohne feste Normen und Sicherheitsrahmen. Und wo man kläglich gescheitert ist, nebenbei gesagt. Dieser Sicherheitsrahmen muss an der Familie vorhanden sein. Das war ja die Zeit der antiautoritären Erziehung in einer Extremform, wo dann die Kinder am Schluss im Kindergarten mit Kot an der Wand gemalt haben, also wo man überhaupt gar keine Grenzen mehr gesetzt hat. Da hat man jetzt wohl auch erkannt, dass das ein völliger Irrweg ist. Es braucht eben beides, diese gesunde Mischung von Kreativität und Freiheit und auf der anderen Seite auch Vorgegebenem und Aufgegebenem. Einige meinen, so der Frager, der Interviewer, dass es heute für die Heranwachsenden und Jugendlichen sehr schwer sei, eine Erziehung durch Erwachsene zu akzeptieren, die ihrerseits selber gar keinen Halt haben. Der Jugendliche akzeptiert deren Autorität nicht, denn derjenige, der es ihm vermittelt, zweifelt selbst an allem, da ihn seine Gesellschaft wo hineingestellt hat, die per se dauernd alles in Frage stellt. Wohin also muss man mit dem Blick gehen, um wenigstens einige Sicherheiten zu finden und sie auf diese Weise weiterzugeben können? Bergoglio, man muss von den großen existenziellen Sicherheiten ausgehen. Zum Beispiel, Gutes zu tun und Schlechtes zu meiden ist eine der grundlegenden moralischen Gewissheiten. Es gibt auch kulturelle Sicherheiten und solche, die sich aus dem Zusammenleben ergeben. Aber man muss zu den großen existenziellen Sicherheiten vordringen, die sich in der inneren Stimmigkeit des Lebens ausdrücken. Von dort aus kann man weitergehen. Welchen Einfluss hat hierbei das persönliche Zeugnis? Einen sehr großen. Sicherheit ist nicht nur ein Rat, eine intellektuelle Überzeugung, ein Satz. Sie ist ein Zeugnis. Eine Übereinstimmung zwischen dem, was man denkt und fühlt, und dem, was man tut. Das muss also die Sprache des Kopfes, des Herzens und der Hände gleichermaßen sein. Dann wird wieder gebeten, ein Beispiel zu benennen. Ja, sicher kann ich Ihnen das geben. Es gibt Menschen, die vielleicht in ihrer Bildung eingeschränkt sind, die aber über 3 oder 4 Sicherheiten verfügen, auf eine in sich stimmige und glaubhafte Weise, und die so ihre Kinder sehr gut erziehen. Also Sie merken, es sind oft gar nicht viele Dinge notwendig. Im Neudeferat, der Präsident der Weltfamilie, hat mir immer gesagt, bei der Leitung des Radios, da brauchst du nicht großartige Gedankenkonvolute haben, sondern nur wenige, aber klare Prinzipien. Poche maciare. So in der Erziehung. Mir fällt der Fall einer Frau aus Paraguay ein, der ruhmreichsten Frau Amerikas. Denn die Frau Paraguays stand Ende des 19. Jahrhunderts vor der Alternative, aufzugeben und die Niederlage anzunehmen oder zu sagen, mein Land hat den Krieg verloren, aber es wird die Geschichte nicht verlieren. Nach diesem Krieg kamen 8 Frauen auf einen Mann. Und mit einem historisch zu nennenden sicheren Instinkt hörten diese Frauen nicht auf, ihre Kinder zu erziehen, um das Fortbestehen eines Glaubens, einer Kultur und einer Sprache zu sichern. Soweit die Äußerungen des Papstes. Interessant, das sagt er, das ist die Frau Amerikas, also die hat es generalisiert für die Frauen von Paraguays, die in dieser schwierigen Situation standen, als nach dem Krieg für einen Großteil der Männer gestorben waren und sie allein dastanden. Die ruhmreichste Frau Amerikas. Also zu meinen, dass der Papst ja nicht ganz messerscharfe Prinzipien hätte und dass er nicht genau wüsste, was er wo, wann, wie will, das wäre sicher verkehrt. Sie merken, dass der ist ganz klar strukturiert. Die ignatianische Spiritualität trägt natürlich auch ganz wesentlich dazu bei. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.